Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Narbend, Tim.
Hi David, hast du heute schon zur Flasche gegriffen?
Ja, ich habe schon zur Bierflasche gegriffen. Stark. Einen Spaten gab es heute Abend.
Wow, Münchner Hell.
Und bei dir?
Noch nichts.
Was ist da los?
Nix. Super. Kühlschrank war leer. Flaschen leer. Kühlschrank
leer. Hättest du was gesagt. Hätte ich dir doch aushelfen können.
So jedet.
Aber wir sind ja hier remote unterwegs, ne?
Mhm.
Wir wollen heute sprechen über Flandern. Hatten wir ja letztes Mal angekündigt, dass das große Rennen, das große Eintagesrennen in Flandern ansteht. Ich habe es nicht gesehen über die Ostertage. Ich war mit Eier suchen und verstecken, erst verstecken, dann suchen, beschäftigt. Du hast es aber wahrscheinlich gesehen.
Ich habe auch Eier versteckt an verschiedenen Orten und dann aber gleichzeitig das Rennen angeschaltet auf dem Internetstream. Musste ich auch, weil ich darüber sehr wahrscheinlich eine Magazingeschichte liefern werde.
Mhm.
Ja, ist auch, wenn man diesen Podcast jetzt in einiger Zeit hört, es lohnt sich eigentlich nochmal das anzuschauen, was da passiert ist. Denn das war schon ein Rennen, was es in sich hatte. Die beiden großen Rivalen, die aus dem Benelux-Raum stammen, Mathieu van der Poel und Wout van Aert, die eigentlich da von den Fans als die beiden großen Protagonisten ausgemacht wurden. Und
Favoriten, oder?
Ja. Mhm. Ja, da dachte man, die machen das vielleicht unter sich aus. Mathieu van der Poel, Niederländer, der aber da in Belgien wohnt, der war ja Titelverteidiger und man hat gedacht, der war so überragend in Form, der wird das vielleicht wieder machen. Und dann hat aber die beste Mannschaft der Gegenwart eine sehr faszinierende taktische Leistung gebracht und die beiden isoliert, sodass, da kann man ja immer sagen, Mannschaftssport, Radsport, gibt das wirklich? Also wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann konnte man das da ganz gut sehen. Und am Ende ein Fahrer, der jetzt vielleicht vor der Saison nicht unbedingt als Favorit angesehen wurde, in eine Position gebracht, die am Ende zum Sieg geführt hat.
Mhm.
Allerdings auch auf eine Weise, die wirklich bis zum letzten Meter hochgradig spannend war, denn Mathieu van der Poel und Kasper Asgreen, der am Ende gewonnen hat, der dänische Zeitfahrmeister, ja, die sind da vorne alleine gefahren und es gab dann einen Sprint, als die beiden alleine die gerade Straße nach Audenarde entlang fuhren. Man hat gepokert, gewartet, geguckt und auf den letzten Metern sich mit allen Kräften duelliert. Das hat aber für Mathieu van der Poel nicht gereicht. Asgreen hat den Sieg geholt.
Mhm.
Dramatisch. Leider ohne Zuschauermassen am Straßenrand.
Also Stimmung musste man sich vorstellen.
Ja.
Mhm. Aber das ist ja nicht das einzige Thema, was wir heute behandeln wollen, sondern du hast ja nicht umsonst nach der Flasche gefragt. Flaschen sind das Thema, ne? Es gab ja auch bei Flandern ein Flaschen.
Oh ja, oh ja.
Eklat,
das ist
fast,
ein
oder?
Historisches Ereignis. Wir sind ja eigentlich, wenn wir über dieses Buch reden, was ich geschrieben habe, schon mal der Anlass. Ist ja so, ne? Wir können ja auch mal darauf hinweisen. Da gibt es ja viele Kapitel. Das ist Kapitel 8, da heißt es der Griff zum Bidon.
Mhm.
Was ist ein Bidon? Weißt du das?
Ich habe das Buch ja gelesen,
ja.
Deswegen weiß ich das. Das ist so Angebersprache für Plastikflasche, ne?
So ist es, Französisch. Und wenn du Schweizer Medien gelesen hättest, dann würdest du diesen Begriff auch ständig lesen, weil die übernehmen die ganzen, also selbst auf Schweizerdeutsch geschriebenen, nicht Schweizerdeutsch, sondern in Deutsch geschriebenen Schweizer Medien, übernehmen die Fachbegriffe aus dem Französischen im Radsport.
Mhm.
Und da gibt es gerade den Begriff Bidon, der war jetzt da in den Medien präsent, weil es eben diesen Skandal gab, Skandal vermeintlich. Denn zum ersten Mal ist ein Profi bei einem solchen Rennen disqualifiziert worden, weil er seine Flasche weggeworfen hat.
Aha. Das darf man nicht.
Nee, die UCI, also der Weltverband, hat jetzt neue Regeln verkündet. Und die sollen davor schützen, dass Fahrer einfach Müll in die Landschaft werfen. Ist natürlich nicht schön, wenn es passiert. Also alle möglichen Dinge wie Taschen, Flaschen, Riegel und so weiter, Papier.
Mhm.
Ist ja verständlich. Aber es bricht dann eben auch mit der Tradition, dass Fahrer zu Fans, die am Rand stehen, was in diesem Fall so ein kleines Grüppchen war, ja, dass sie das einfach tun, um die Leute glücklich zu machen.
Mhm. Ist so ein bisschen wie beim Fußball Trikot ausziehen nach dem Torjubel.
Na, nicht ganz. Also das ist eher so eine, also die Fahrer müssen ja, wie du jetzt auch beim Radfahren, ständig was, also genug die Flüssigkeitsspeicher füllen. Das ist ja also einfach ein laufender Prozess. Und bei den Profis ist es natürlich nicht so, dass die da ständig nachfüllen. Die können ja nicht anhalten, sondern die kriegen neue Flaschen aus dem Teamwagen. Einer bringt die dann nach vorne und hat die unterm Hemd oder unter seinem Trikot und überall reingestaut, bringt die dann zu seinen Teamkollegen. Die schmeißen die alten Flaschen weg vorher und haben dann die Halter im Rahmen leer und dann packen sie da wieder neue Flaschen rein. Und ja, irgendwann im Rennen ist dann immer der Zeitpunkt, wo die Flaschen alle weggefeuert werden, neue reinkommen oder eben auch alle die letzte Flasche weggeworfen wird, um das Gewicht des Rahmens zu minimieren, ne? Also da trinkt man auch den letzten Schluck und dann pfeffert man das Ding irgendwo hin. Das darf man jetzt einfach nicht mehr so, aber es ist ein Ritual gewesen jetzt über Jahrzehnte. Ich kann mich noch erinnern, Valerien Ismael, der Fußballstar ehemalige, der hat mir das auch erzählt. Er ist in Straßburg groß geworden als Franzose, war damals ein kleiner Junge und ist immer, wenn die Tour de France durch den Ort oder in der Nähe vorbeikam, da hingelaufen oder geradelt und hat natürlich mit seinen Freunden versucht, Flaschen abzugreifen. Das ist einfach so eine Tradition in Frankreich, in Belgien, Holland und so. Mhm. Und jetzt ist der Eklat, dass eben dies nicht mehr erlaubt ist, was die UCI sagt. Und Michael Scher, derjenige, der disqualifiziert wurde, der hat die Situation genutzt und gesagt, das ist nicht mehr mein Radsport. Ich bin über die Flasche quasi zum Profi geworden, weil ich selber als Kind diese Inspiration erlebt habe und jetzt der neue globalisierte, gereinigte Radsport, der lässt Menschen diese Emotionen nicht mehr nachvollziehen und gibt nicht mehr diese Nähe zwischen Zuschauer und Fahrer.
Mhm. Also was sich an so ein bisschen Plastik da entzündet, das ist ja schon interessant, wirkt so ein bisschen absurd für mich als Außenstehenden. Also ich meine, kann man da nicht sagen, der Veranstalter ist halt irgendwie auch dafür zuständig, dann nachher wieder sauber zu machen, die Flaschen halt einzusammeln, die jetzt da keinen glücklichen Abnehmer bei den jungen Fans gefunden haben.
Ja, könnte man natürlich sagen, aber das ist schon ein bisschen viel verlangt, weil das hat natürlich auch schon einmal den logistischen Aspekt. Nach dem Rennen wird die Straße wieder aufgemacht, also irgendwann ein paar Minuten, nachdem die Fahrer da durch sind. Manchmal sogar erst Sekunden später, das ist natürlich eine Frage der Regeln, Regulierung und des Geldes. Also da kann nicht Ewigkeiten so eine Straße gesperrt bleiben.
Ja, klar.
Und dann müsste da ja sofort alles gereinigt werden. Geht ja gar nicht. Also das ist dann ja wieder eine Sache der Kommune oder so. Schwierig. Ja, und das andere ist auch der Symbolcharakter. Wir als Hobbyfahrer müssen damit auch ganz oft uns an die eigene Nase packen. Also ich sehe das ständig, wenn ich irgendwo auf vielbefahrenen Strecken unterwegs bin. Da sind es weniger die Flaschen, aber es sind natürlich Riegel, es sind alle möglichen Arten von Dingern, die man da im Trikot hat. Teilweise sogar Kleidungsstücke, die irgendwo in der Landschaft rumliegen, wenn es zu warm wird und man das irgendwie so wegwerfen kann. Bei Hobbyveranstaltungen ist das so. Mhm. Aber die Flasche natürlich nicht, weil die Flasche ist dann doch meistens zumindest bis kurz vor Ende so wichtig, dass man sie noch braucht, um Flüssigkeit mitzuführen. Also klar, dieser Umweltschutzaspekt, der ist schon, den sollte man nicht vergessen.
Okay, also kannst du das denn jetzt nachvollziehen, diese Disqualifikation, oder ist das ein bisschen hart?
Ja, ich würde sagen, hier an der Stelle sollte man vielleicht mal die Regel überdenken oder das Ruling überdenken und sich fragen, hat er die Flasche zu Menschen geworfen, die sie in Empfang genommen haben, oder hat er sie einfach in den Wald gefeuert? Ich glaube, das könnte man mit Fingerspitzengefühl entscheiden.
Mhm. Gibt es einen Fachbegriff für Littering, ne? Ist das?
Littering heißt das.
Littering. Mhm. Ja. Also Vermüllung ist ein Straftatbestand im Radsport. Interessant.
Ist so. Aber die Flasche ist natürlich nicht einfach nur so ein Gegenstand, der da dranhängt. Da gibt es ja super unterschiedliche Flaschen, große, kleine. Es gibt unterschiedliche Halter. Also das ist etwas, mit dem man sich sehr lange auseinandersetzen kann. Mir persönlich ist es häufig passiert, ich hatte mir sehr schöne kleine Flaschen, sehr handliche Flaschen beim Giro d'Italia von einem namhaften Hersteller gekauft. Die waren auch vom Giro d'Italia, also der Italien-Rundfahrt. Da waren die auch mit dem Logo und so versehen. Also die sahen sehr schön aus, haben sich toll angegriffen. Man riss die aus dem Rahmen und fühlte sich schon fast wie so ein Halbprofi dabei. Ja, aber da ist immer oben dieser Noppen abgerissen beim Trinken. Und
muss man den auch so mit den Zähnen rausziehen?
Ja, kann man rausziehen und dann ist das ganz rausgekommen, das Teil. Das war unangenehm, weil dann ist quasi die ganze Flasche weg rausgelaufen in dem Moment. Das braucht man ja nicht. Man will ja wohl dosiert trinken, sich da die ganze Flasche drüber schütten. Solche Sachen passieren da manchmal. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Und man muss diese Flasche vor allem ordentlich reinigen, wobei, also da kann man jetzt auch eine Wissenschaft, und manche Leute machen eine Wissenschaft daraus und bauen sich eigene Racks für Flaschen, die sie dann an der Spüle aufbauen.
Ja, die sind ja wahrscheinlich relativ groß, Reinigungsproblem, dass man einfach nicht in die unterste Ecke noch drankommt, ne? Oder was?
Ja, wenn das nicht sofort gereinigt wird, dann ist das mitunter schon ein bisschen fies.
Spülmaschine geht?
Ja, ich mache das immer in die Spülmaschine. Ich mache da jetzt nicht so ein paar Hai draus, aber müssen wir mal die...
Was mit Mikrowelle? Also, ich kenne das mit Babyflaschen, ne? Kann man ja schön sterilisieren.
Keine Ahnung. Was mit Mikroplastik? Geht das davon nicht ab? Sind Mikrowellen nicht böse?
Grundsätzlich sind Mikrowellen wahrscheinlich fast so böse wie so ein 5G. Bidon durch die Gegend schmeißen.
Ja.
Bidon würde der Schweizer ja sagen, oder?
Das könnte Betonung sein.
Auf der ersten Silbe.
So. Übrigens, und das ist wirklich gar nicht so unwichtig, also manche fahren ja nur mit einem Flaschenhalter. Ich habe zwei am Rahmen, weil ich brauche immer die Sicherheit, dass ich weiß, ich habe viel Platz für, das sind dann ja 1,5 Liter, die, wenn ich große Flaschen mitnehme, das ist schon mal ganz gut. Und da passen super Bierdosen rein, 1,5 Liter Bierdosen.
Da schließt sich ja praktisch der Kreis.
So ist es.
Ja, aber du kennst ja natürlich auch diesen Tour de France Film, ne, aus den, weiß nicht, 50ern, 60ern, wo die Jungs da wirklich noch mit Wein und Bier unterwegs sind, zwischendurch mal anhalten und so. Siehst du dich da in dieser Tradition oder?
Ich finde das wichtig, ja, dass man unterwegs auch mal einen Moment sich Zeit nimmt und dann aber nicht zur Bierdose im Rahmen greift, sondern auch mal eins an der Tanke zischt, finde ich okay. Oder auch mal am Biergarten anhält, wenn es geht, und dann die letzten 30 Kilometer oder so dann danach nach Hause fährt. Also eins, finde ich, ist okay. Das kann man dann schon machen.
Ist ja schnell ausgeschwitzt wahrscheinlich.
Es gibt aber sehr unterschiedliche Ansichten. Also unter Hobbyfahrern ist das bin ich eher in der Minderheit. Da gab es mal eine Umfrage zu bei Tour, dem Radsportmagazin. Eine genauen Werte.
Für das du ja auch seit vielen Jahren schreibst, ne? Um's
stimmt. Ich weiß nicht mehr die genauen Werte, aber ich kann mich erinnern, dass die große Mehrheit der FahrerInnen gesagt hat, für mich gehört auf gar keinen Fall ein Bier ins Training.
Aber das ist wieder ein anderes Thema, machen wir wahrscheinlich auch, ne? Regeneration. Auch und so weiter.
Ist ja auch ein anderes Kapitel im Buch. Bier habe ich ja extra, weißt du ja, auch immer auf dem Schirm. Sonst wären wir hier nicht so reingestartet. Fulminant.
Fulminant, genau. Was muss ich jetzt noch übers Bidon wissen? Muss natürlich halten. Ne? Also der Hobbyfahrer halten. Muss der jetzt da wirklich die Marke da kaufen oder muss ich einfach ein bisschen ausprobieren mal?
Ausprobieren. Was da so, es gibt eigentlich gar nicht so viel. Also es gibt Varianten, es gibt verschiedene Verschlüsse. Es gibt bei den Größen ist es relativ klar, es sollten einfach Standard-Rennradflaschen sein. Was man aber immer beachten sollte, ist, dass dass das hält, also dieser Halter wirklich mit der Flasche zusammen fest sitzt, weil da kann also wirklich etwas passieren, was ich mehrfach erlebt habe, und dann wird es unangenehm, wenn in einer Veranstaltung, wenn man jetzt mit anderen Leuten zusammen unterwegs ist, die Flasche sich löst, die ist noch voll, dann ist das also ja ein richtiger Widerstand auf der Straße. Und das kann dann wirklich auch wehtun. Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war bei den Cyclassics in Hamburg. Da rollst du mit ja, Hunderten von Leuten dicht an dicht mit hoher Geschwindigkeit, also weit über 40 km/h nonstop durch die Felder. Und einer war wahrscheinlich, hatte sein erstes Runner's High, wie man ja so sagt, in der anderen Branche. Mhm. Und er hat dann so angefangen, da in der Fahrt dann mit seiner Flasche so zu jonglieren. Mhm. Also der hat die rausgenommen und dann so einmal so quasi durch die Luft geworfen. Natürlich ging das schief, Ding fiel runter zwischen die ganzen Räder. Und das sind ja keine, also wenn das bei Profis passiert, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Aber da war es wirklich heikel, sehr heikel. Ich glaube, es ist niemand gestürzt, aber das war schon so ein Moment, wo man sich denkt, boah, das muss echt nicht sein. Also das muss fest und gut gehandelt werden. Da macht man keinen Quatsch mit.
Und man muss auch vor der Fahrt was reinmachen, ne?
Ja,
sollte schon, man. Ist dir das schon mal passiert?
Ja, ist
mir losgefahren, nichts passiert. Drin.
Also ich hatte... ich bin jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr einen echten Berg gefahren, durch ganz spontane Fügung des Schicksals, sage ich jetzt mal so. Und also so einen richtigen alpinen Berg, und hatte dann schnell gesagt, die Flasche an den Rahmen dran gemacht und fahre runter und habe gedacht, was hört sich das denn so komisch an, so hohl an, was ist irgendwas mit dem Rad nicht in Ordnung? Ja, dann habe ich gefühlt, war die Flasche leer. Mhm. Ja, aber ging auch so. Zur Not kann man das mal eine Stunde auch schaffen.
Hat es ein bisschen eilig loszukommen.
Ja, ich wollte unbedingt hochfahren.
Sehr gut. Aber Tipp für alle Radfahrer, immer erst Wasser in die Flasche, dann losfahren.
Dem ist so.
Ja. Gut, müssen wir sonst noch was über Bidons wissen?
Boah, da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu wissen. Also ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren, was da passt. Und Bidon und einfach auch den Anlass nutzen, um mal zu sagen, frischt euer Französisch auf.
Und lest alles, was wir jetzt wahrscheinlich nicht gesagt haben, im Buch nach 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Tim, du hast das Buch geschrieben, bei Bruckmann ist es erschienen. Wir bewerben das hier ganz offensiv und ja, auch penetrant, wo immer es geht. Bis zur nächsten Folge.
Wir hören uns.
Tschö.
Ciao, ciao, du Flasche.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.